Labrot von Andreas, Anna und Dominik.
Folge 82, Sprachreise nach Costa Rica mit Jan Schäfer.
Und damit herzlich willkommen zur 82. Folge des Podcasts Labrot von Andreas Peter. Wunderschönen guten Tag, außerdem dabei die Anna.
Hi.
Und der Jan, hallo.
Hallo.
Guten Tag, hallo Jan. Schön, dass du heute mit dabei bist, um uns über deine Reise nach Costa Rica zu berichten. Erstmal die Frage, woher kennen wir uns denn eigentlich?
Wir kennen uns aus Frankfurt-Nied, und zwar aus der evangelischen Kirchengemeinde. Dort war ich Pfarrer und ihr habt da gelebt, du Anna und du Andreas, und wir waren Nachbarn in den frühen 2000ern und haben uns kennengelernt.
Das waren noch Zeiten.
Das waren noch Zeiten.
Und wenn wir so richtig in den Annalen graben, dann können wir auch noch sagen, du warst mein Grundschullehrer. Beim Andreas hat es, glaube ich,
auch
nicht ganz gereicht.
Doch. Ich hatte ihre dritte Religion, selbstverständlich. Ja,
ja, und hast du uns konfirmiert und Andreas getraut.
Also. Ja, genau. Genau. Also wir haben ganz viel miteinander gemacht in Kirche und wir waren zusammen bei den Kriegi-Kids und zusammen im Konfirmandenunterricht. Und das war total schön mit euch und das hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Ja, schon auch einfach ein wichtiger Teil unseres Lebens, kann man an der Stelle sagen. Ja. Deswegen umso schöner, dass du heute mit uns mal einen anderen Teil unseres Lebens besprichst, beziehungsweise wir einen Teil deines Lebens noch ein bisschen mehr besser kennenlernen, nämlich deine Reise nach Costa Rica. Generell bist du ja sehr reiseaffin und reist auch ganz gerne in spanischsprachige Länder, denn dein Spanisch ist, wie wir alle wissen, total fließend und wunderschön. Und deswegen hast du da auch schon öfter mal Bildungsurlaube gemacht und bist dann auch in Lateinamerika gewesen.
Genau, so ist es. In Costa Rica war ich jetzt zum zweiten Mal. Ich war vor langen Jahren, nämlich vor 11 Jahren, schon mal dort. Und weil es mir so gut gefallen hat, habe ich überlegt, ich muss da noch mal hin. Gesagt, getan, und jetzt für den März eine Reise gebucht nach Costa Rica, was ja nicht so ganz easy war, weil immer noch Covid, ja, klappt das nicht, kann man das wagen, kommt man rein, was braucht man, um reinzukommen, war so ein bisschen spannend bis zum Ende, braucht man doch einen PCR-Test, welche Einreisebestimmungen gelten, und dann haben die Costa Ricaner aber so ein bisschen gelockert, Anfang des Jahres, man brauchte tatsächlich eine Impfung und die haben wir natürlich und habe ich natürlich war dreifach geimpft zu dem Zeitpunkt und man musste die Impfausweise hochladen, bekam dann über die App einen Barcode, der wurde gescannt am Flughafen und das war sehr, sehr problemlos. Und generell so Covid in Costa Rica ist eine sehr spannende Sache, weil die Costa Ricaner, die Ticos und Ticas, Costa Ricanerinnen und Costa Ricaner, sich sehr stark an die Covid-Regeln halten. Also Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln wird total befolgt, hat mich total gefreut. Desinfektion ist ganz wichtig, Abstand ist wichtig. Also Covid war sehr im Bewusstsein und ich hatte das Gefühl, dass man trotz Covid gut reisen konnte.
Oh, das klingt sehr spannend und sehr gut, weil wir jetzt zum Beispiel in Schottland ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Es gibt keine Quarantänepflicht mehr, niemand hat mehr eine Maske getragen und so weiter. Was dann irgendwie schon ein ziemlich harter Cut zu dem ist, wie wir es hier noch so ein bisschen erleben. Also zumindest so in der Bahn oder in den Bubbles oder den öffentlichen Räumen, in denen man sich so bewegt. Aber ganz gut. Ja. Aber für März auf jeden Fall auch noch sinnvoll. Nicht, dass es jetzt nicht auch sinnvoll wäre, aber egal.
Das führt zu weit.
War super. Also noch so ein Beispiel dazu. Ich hatte ja so 2 Wochen so ein bisschen aufgeteilt. Eine Woche San Jose im Zentrum, wie immer einen Spanischkurs zu machen und zu belegen. Und in der Sprachschule gab es tatsächlich super Vorkehrungen. Also meine Lehrerin hatte einen Einzelunterricht. Meine Lehrerin und ich waren durch eine Glasscheibe getrennt, wenn wir innen waren. Das fand ich super, um uns nicht gegenseitig anzustecken, um das Risiko zu minimieren. Und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, einfach auch, dass das da sehr ernst genommen wurde. Draußen war dann keine Maskenpflicht im Innenhof, aber in allen Innenräumen der Schule. Das war sehr gut.
Super.
Das heißt, das war einfach so ein klassischer Bildungsurlaub, den wir halt so in den allermeisten Bundesländern haben können?
Nee, ich hatte ganz normalen Resturlaub. Also das war tatsächlich, tatsächlich Urlaub. Als Mensch mit so einem Arbeitsvertrag muss man bis Ende März, könnte ja vielleicht Resturlaub genommen haben, und das wollte ich auch, und das war ganz normaler Urlaub, denn ich hatte ja 2 Teile. Einmal diesen Sprachkurs und die 2. Woche war die Karibik dran, die Karibikküste Costa Ricas, die ich noch nicht kannte, und da war mein Schwerpunkt natürlich der Besuch in Nationalparks, ja, einfach unglaublich viel laufen, gehen, verschiedene Orte kennenlernen, und da wollte ich auch keine Sprachstunden, keinen Unterricht mehr nehmen. Deshalb kein Bildungsurlaub, sondern ganz normaler Erholungsurlaub, wie es so schön heißt bei uns. Mhm. Ich kann Costa Rica zum Spanischlernen sehr empfehlen und insbesondere San José. San José ist verglichen mit anderen Hauptstädten Lateinamerikas sehr, sehr klein, sehr übersichtlich. Und das kann man sehr gut zu Fuß erkunden. Also das ist eine Stadt, wenn wir jetzt das mit Frankfurt vergleichen, ungefähr von der Kernstadt halb so groß wie Frankfurt. Die Metropolregion hat einige Millionen Einwohner, so wie das ja auch in Rhein-Main so ist. Aber die Stadt selber hat um die 300.000 Einwohner. Ich müsste jetzt nochmal ganz genau nachlesen. Und das Zentrum San Jose's kann man sehr gut einfach zu Fuß erkunden. Man kann auch Uber fahren oder sehr günstig ein Taxi nehmen oder auch Busse nehmen. Und die Sprachschulen dort haben ein sehr gutes Niveau. Also die bieten einfach sehr, sehr gute Lehrkräfte, sehr motivierte Lehrkräfte. Und die große Zahl der Studierenden kommt entweder aus den USA, weil für US-Amerikaner Costa Rica, naja, so ein bisschen was ist wie Spanien für uns von der Entfernung. Ja, man fliegt so je nachdem zwischen 2,5 und vielleicht 5 Stunden, je nachdem, wo man in den USA lebt. Und natürlich Europäerinnen und Europäer, die das natürlich sehr oft mit längeren Aufenthalten in Mittelamerika verbinden. Also das heißt so für mich, ich war der Oldie in dieser Sprachschule, und zwar der Abstands-Oldie. Ich glaube, die nächstjüngeren waren so ungefähr 30 Jahre jünger als ich. Was aber kein Problem war, denn meine Spanischlehrerin war so alt wie ich. Und das hat uns irgendwie auch sehr verbunden und sehr auf eine gleiche Ebene gehoben. Also wir hatten so ein bisschen Lebenserfahrung und standen so ein bisschen mitten im Leben. Hatten nicht das Gefühl, wir müssen jetzt in wenigen Tagen Mittelamerika uns doch angucken, sondern waren sehr entspannt. Und ja, es war eine gute Atmosphäre. Und wie gesagt, es gibt ein gutes Angebot an Sprachschulen in San Jose. Und ich kann nur sehr empfehlen, dort Einzelunterricht zu nehmen, weil es sich einfach sehr lohnt, individuell das zu vertiefen, was irgendwie gerade dran ist im Blick auf Spanisch. Tatsächlich mein Tipp. Und ich bin jeden Morgen, ich hatte ein sehr schönes, also San Jose ist ja klein, man kann das gut laufen. Und das bedeutet auch, ich hatte mir mitten im Zentrum der Stadt ein kleines Hostel gesucht, was ausgesprochen nett waren. Es waren eigentlich ehemalige Wohnhäuser, die dann im Rahmen der Stadterweiterung verlassen wurden, weil die Menschen immer weiter in die Peripherie gezogen sind, wenn sie ein bisschen Geld haben, um sich da ein schöneres Haus zu bauen, also näher an der Natur. Und dann hat irgendwann sogar ein Deutscher diese beiden Häuser gekauft im Zentrum San Jose's, Häuser, die um die Jahrhundertwende gebaut wurden, 19. bis 20. Jahrhundert oder frühes 20. Jahrhundert, und hat die zu zwei sehr schönen Hostels verbunden, und da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Da war ich eine ganze Woche und konnte sehr schön in etwa 15 Minuten zur Sprachschule laufen. Und so Thema Laufen ist ja immer so eine Frage. Laufen in Lateinamerika, in größeren Städten, gibt ja Menschen, die da sehr von abraten und wahrscheinlich auch mit Recht, je nach Ort. Das ist in San Jose generell kein Problem, zumindest nicht am Tage. Und auch am Abend bin ich tatsächlich selten Taxi gefahren, weil ich immer das Bedürfnis hatte, noch ein bisschen zu laufen, und die Straßen auch sehr belebt sind in der Innenstadt. Also hatte nie das Gefühl, dass es unsicher war, sondern bin tatsächlich gelaufen, weil die Straßen voller Leute waren.
Mhm. Ja, Costa Rica generell hatte ich bisher so gar nicht auf dem Zettel. Was man aber wohl liest, ist, dass es eines der fortschrittlichsten Länder Lateinamerikas ist. Das 1948 wurde da schon die Armee abgeschafft, um mehr Geld für Bildung und Gesundheit zu haben. 100% des Strombedarfs wird aus regenerativen Energien gewonnen und so weiter. Also es scheint mir schon ganz cool zu sein. Und was ich spannend finde, ist, die Flagge ist wie die thailändische Flagge, nur umgedreht. Also Thailand ist ja rot, weiß, blau, weiß, rot. Und Costa Rica ist blau, weiß, rot, weiß, blau. Also quasi genau das Gegenteil von Thailand vielleicht.
Ja, und trotzdem gibt es ja eine Menge Parallelen. Also wenn man jetzt im Blick auf Naturparks abzielt oder Naturerlebnisse, Outdoor, sind die Länder sich natürlich sehr ähnlich. Costa Rica natürlich wesentlich kleiner als Thailand, ist ja ein relativ kompaktes Land. Du hast schon richtig gesagt, Andreas, sehr, sehr fortschrittlich. Gibt keine Armee mehr seit mehreren Jahrzehnten. Du hast das eben erwähnt, 48. Und das ist schon sehr, sehr einzigartig in Lateinamerika. Und im Blick auf Verhältnis von Arm und Reich oder Wohlstandsgefälle mit Sicherheit das am wenigsten kontrastreiche Land. Nebenan ist Honduras, nebenan ist Nicaragua, also direkt Nicaragua ist angrenzend, Panama ist angrenzend. Und wenn wir über Migration reden bei uns, muss man wissen, dass es auch in Mittelamerika eine unglaublich starke Binnenmigration gibt. Wir lesen immer vom großen Exodus der Mittelamerikaner Richtung Vereinigte Staaten, aber auch innerhalb Mittelamerikas gibt es einen Exodus. So gibt es auf dem Arbeitsmarkt unglaublich viele Nicaraguanerinnen, die über die Grenze kommen und auch sehr problemlos Visa bekommen, um in Costa Rica zu arbeiten und dann natürlich damit ihre Familien versorgen. Mein Hostel lag direkt neben der Botschaft Nicaraguas. Und wenn ich morgens in die Sprachschule los bin, stand dann schon die Schlange sozusagen der Menschen, die ein Visum brauchten oder konsularische Angelegenheiten zu regeln hatten. Das ist mir nochmal sehr deutlich geworden, wie viele Menschen aus Nicaragua aus wirtschaftlichen Gründen tatsächlich auch in Costa Rica leben.
Ja, so wie das klingt, auch sehr nachvollziehbar, also ohne es persönlich aus der Perspektive nachvollziehen zu können, aber es klingt auf jeden Fall so, als sei das deutlich attraktiver und nicht nur das, sondern irgendwie, ja, sehr viel Lebensqualität gebender. Du hast jetzt gesagt, du bist da so ein bisschen entspannter reingegangen, ne, mit der Lebenserfahrung, die du hast, und du musst es nicht in wenigen Tagen ganz viel angucken. Was macht man denn so als erfahrener, entspannter Mensch in so den ganzen Tag, wenn man so den Sprachkurs hinter sich gelassen hat? Wo geht man so essen? Was macht man so abends, außer nach Hause spazieren? Wie hast du deine Zeit verbracht?
Ich habe natürlich versucht, mein Spanisch zu vertiefen, und das geht total gut im Kino. Also Filme auf Spanisch sehen ist immer eine große Hilfe, ist auch eine gute Umstellung, weil da nimmt keiner Rücksicht. Die wissen ja nicht, dass ich da
langsam sitze.
Moment, komm, das kann man nochmal hören. Nee, und das ist ganz gut. Und es gibt ein wunderbares, also San Jose selber ist mehrfach zerstört worden durch Erdbeben. Da ist wenig koloniale Architektur, wenn man das jetzt vergleicht mit Antigua in Guatemala oder mit auch Mexico City, auch Erdbeben, von Erdbeben beschädigt, aber es gibt immer noch ein historisches Zentrum. Das ist in San Jose sehr, sehr rudimentär. Es gibt einige spannende Gebäude aus der Jahrhundertwende um das 19. Jahrhundert herum, meist von europäischen Architekten gebaut, und unter anderem das Teatro Nacional. Und das ist super. Und da lief ein Musical, Henrietta, Musical über die erste Präsidentengattin der, ich glaube, Zweiten Republik Costa Ricas. Könnte falsch sein, aber vielleicht auch nicht. Und die sich sehr stark für das Frauenwahlrecht eingesetzt haben. Das war spannend. Also so eine Musical-Produktion von Menschen, die eigentlich am Broadway arbeiten, aber Zielpublikum war Costa Rica, wird nie in die USA wandern an den Broadway, weil einfach Geschichte Costa Ricas im Mittelpunkt. Das interessiert natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Menschen. Und das war toll. Das ist eine schöne Sache, das abends zu machen. Und im Blick auf Essen gehen habe ich tatsächlich, naja, eine Menge ausprobiert. Also das ist für mich so ein Highlight, am Abendessen zu gehen und ja, tagsüber so ein bisschen nach der Sprachschule mal vorzusortieren. Wo könnte es lecker sein? Gibt ja ein paar Tipps. Ich habe mich da mit dem Gastgeber im Hostel unterhalten. Das Hostel wurde geführt oder wird geführt von einem Deutschen, einem Kolumbianer, und die hatten tolle Tipps. Also die hatten einfach unglaublich spannende Tipps Richtung Essen gehen, und das habe ich tatsächlich eine ganze Woche lang jeden Abend ausprobiert, und ja, das waren spannende, schöne Erfahrungen. So bringt man die Abend rum. Und natürlich auch, ja, ins Museum. Gibt ein sehr bekanntes Museo de Oro, ein Goldmuseum, eines der Highlights der Stadt oder auch des Landes im Blick auf Kultur. Und ich habe tatsächlich versucht, wenn ich ein bisschen Zeit hatte und jetzt nicht zu schlapp war von der Schule, auch Ausflüge zu machen. Costa Rica reaktiviert gerade das Eisenbahnnetz. Das ist noch sehr in den Anfängen. Es gibt sowas wie Commuter Trains, so eine Art, wir würden sagen, S-Bahn. Das ist von der Geschwindigkeit nicht S im Blick auf schnell, das geht sehr, sehr langsam. Die Züge sind aber nagelneu klimatisiert, und das war eine sehr lustige Erfahrung. Ich bin nach Karthago gefahren. Karthago ist die ehemalige Hauptstadt Costa Ricas, und dort steht die berühmteste Wallfahrtskirche Costa Ricas. Ein völlig überraschend, ein Marienwunder hat sich dort ereignet. Und da bin ich mit dem Zug hingefahren, um mir das anzugucken, diesen Ort, und das war total klasse. Draußen war es tropisch warm, und die Menschen kamen in diesen Zug, der total kalt war, wie ein Kühlschrank, und fanden das super, und es war so kalt, dass man eigentlich eine Jacke anziehen musste, und die Fahrt dauert eine Stunde, ein bisschen länger als mit dem Bus, aber dafür klimatisiert, nagelneue Wagen, und was mich sehr gefreut hat, ist, dass die Menschen das sehr annehmen. Also der Zug, obwohl er eigentlich jetzt keinen Benefit bringt im Blick auf die Fahrtzeit, war rappelvoll, und das fand ich sehr schön. Also entweder Mittagsausflüge, lange Spaziergänge durch die Stadt, die Vorüberlegung, wo gehe ich abends essen. Küche ist sehr international, muss man ehrlicherweise sagen. Also so wie immer in lateinamerikanischen Ländern ist Fleisch ein wichtiger Bestandteil der Küche. Und es gibt aber auch so eine kleine Szene, die sich so Richtung gesunde Ernährung entwickelt. Es gibt also auch kleine Spots Richtung vegetarische Küche und vegane Ernährung, sind aber meistens Expats, das heißt in der Regel US-Amerikanerinnen, die in Costa Rica leben und ja quasi in diese Richtung sich entwickelt haben. Wie überhaupt Costa Rica für viele US-Amerikanerinnen ein Ort ist für die Rente. Also da ist natürlich der starke Dollar ein Riesenvorteil. Die Menschen haben einfach einen höheren Wert mit ihrem Dollar verglichen mit der Landeswährung und viele, viele wohnen dort. Große Siedlungsgebiete von US-Amerikanern sind an der Pazifikküste. Da war ich diesmal nicht, sondern ich war nur an der Karibikseite, kann mich aber gut erinnern. An der Pazifikküste gab es tatsächlich auch wirklich sehr, sehr große und dann aber auch deutlich abgesicherte Wohngebiete, in denen überwiegend US-Amerikaner gelebt haben. Also die Kultur selber ist stark geprägt durch den US-amerikanischen Einfluss, auch im Essen, weil wir eben über Essen gesprochen haben. Also es gibt Burger, sehr, sehr viele natürlich, ist sehr typisch für Ticos und Ticas, Costa-Ricanerinnen, Burger zu essen. Fleischküche ist groß, aber tatsächlich auch dadurch, dass auch Costa Rica Einwanderungsland für Europäerinnen war, findet man zum Beispiel auch super tolle Pizzerien. Ja? Und zwar fantastisch, ja? Kann man nur so sagen. Und es gibt in San Jose gibt es eine wunderbare Kultur von Nachtleben. Also ich glaube, viele Costa Ricanerinnen gehen aus und ich glaube sehr oft aus, gefühlt jeden Abend, das werden sie nicht tun. Aber zumindest von mittwochs bis sonntags sind Bars und Kneipen wirklich sehr, sehr voll. Und das geht los so um 10, geht bis weit in die Nacht. Und es ist eine sehr, sehr freundliche und lockere Stimmung.
War das der Teil, den du nur gehört hast, weil du mit deiner Erfahrung dann nach Hause spaziert bist? Oder hast du wild am Nachtleben teilgenommen?
Ja, bis zu einer, das ist eine tolle Frage. Bis zu einer gewissen Uhrzeit. Ich freue mich ja immer, wenn ich dann die Füße hochlege. Aber es gibt einfach da sehr, sehr nette Bars. Also es gibt so eine kleine Craft-Bier-Kultur. Das ist ja eine Art Bier, die mir immer sehr schmeckt. So ein wunderbares IPA oder ein Porter oder ein Stout. Und gibt also so kleine Mikrobrauereien mitten im Zentrum. Es waren so 5 oder 10 Minuten von meinem Hostel. Und das war so ein netter Abendspaziergang, da einzukehren. Und da ist natürlich das typische Kneipen- oder Brauereiessen auch tatsächlich der Burger oder Spare Ribs. Also stark amerikanisch eingefärbt. Aber die Kneipen füllen sich dann und die Leute sind einfach unglaublich freundlich. Also viele sprechen dich an, vor allem wenn du alleine bist. Ist ja so eine Sache, die bei uns eher ungewöhnlich ist, dass jemand in jeder Kneipe anspricht und dass du sagst, hallo, ich würde mich mal zu euch stellen und mal ein bisschen mit euch reden, sofort rücken einen Meter zur Seite und denken, okay, 2 Meter lieber. Und das ist da sehr anders, vor allen Dingen, weil die Leute auch neugierig sind. Ja. Und meine Erfahrung war wiederum, wenn ich erzähle und erzählt habe, ich komme aus Deutschland, das ist oft ein schöner Anknüpfungspunkt für ein Gespräch.
Genau. Ist es auch so, dass die Leute wahnsinnig spät essen gehen, also so wie es in Spanien auch ist? Oder,
ist ja, nicht ganz so spät. Ist, also in Spanien, ich war vor 2 Wochen in Madrid eine Woche, war abends im Theater und das ist zu Ende um 22:30 und dann kann man locker essen gehen. Ja. Und das machen fast alle, die im Theater sehen, sagen, jetzt gehen wir essen, denn wir haben ja einen Tisch reserviert. das kann man auch noch um 12 in Madrid machen und das ist da nicht so. Also man isst früher, man isst deutlich früher, also vielleicht ein bisschen später als bei uns. So, ich bin meistens so zwischen 8 und 9 essen gegangen.
Okay, das geht ja noch, ja.
Ja, genau. Okay, und also das war so deine Woche mit Sprachkurs und danach hast du dir gedacht, letztes Mal habe ich eher die Pazifikküste unsicher gemacht und diesmal eher die Karibikküste und bist dann, wie bist du da hochgekommen?
Ja, vor allem, war das erstmal vorab geplant oder hattest du gedacht, so die 2. Woche schaue ich mal, was ich mache?
Nee, tatsächlich, ich habe geplant und je älter ich werde, desto stärker plane ich alles durch. Also ich hatte alles vorgebucht.
Ich fange ja jetzt schon damit an, wie wird denn das erst?
Ich hatte tatsächlich, also wenn ich an erste Reisen denke, meine erste Südamerika-Reise, sehr spontan 2002 nach Chile, nach Peru und nach Bolivien, da war das einzig geplante der Flug nach Santiago de Chile und ein Kontakt in Chile, den ich damals hatte, also sprich die ersten zwei Nächte. Und dann ging es los, wohin fährt der Linienbus denn, wo ich mal hin will, Richtung Norden. Diesmal hatte ich alles gebucht, tatsächlich, was die Unterkünfte anbelangt, nicht den Transfer. Also, und Costa Rica ist touristisch super erschlossen. Also Tourismus ist ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Neben dem Bananenanbau und dem Kaffeeanbau ist der Tourismus mit Sicherheit einer der drei wichtigsten Faktoren der Wirtschaft. Das heißt, es gibt eine gute Infrastruktur. Und um beispielsweise von San Jose an die Karibikküste zu kommen, hast du alle Optionen dieser Welt. Du kannst partiell fliegen, was eigentlich keiner macht, weil es nur wenige Flugverbindungen gibt und die nur an einen Ort. Da wollen die meisten Leute aber nicht bleiben, nach Limon. Das heißt, von da müsstest du wieder einen Transfer nehmen. Das heißt, viele nehmen einen Taxitransfer door-to-door. Es gibt Shuttles, diese kleinen Minivans, die dich abholen und dann auch...
Hast du Taxitransfer gesagt? Das ist Taxitransfer. Ist nicht sauteuer dann?
Ja, verhältnismäßig teuer ist es schon. Also trotzdem hatte mir beispielsweise auch in meiner Pension der Gastgeber angerufen und sagte, wie kommst du denn da runter in die Karibik? Willst du nicht im Taxi fahren? Wir können ja mit unserem Taxifahrer des Vertrauens mal reden. Und das war verhältnismäßig natürlich das Teuerste. Und ich habe mich dann auch gegen den Shuttle entschieden. Aus Grund von Shuttle-Erfahrungen in Lateinamerika. Shuttles sind diese kleinen Toyota-Minivans oft. Die sind flott unterwegs, aber natürlich sehr, sehr eng. Und ich habe mich einfach für den großen Linienbus entschieden, in den dann irgendwie 45, 50 Leute reingepackt werden, der 6-mal am Tag Richtung Karibikküste runterfährt. Und dann hast du einen normalen Bussitz und dann kannst du ihn ein bisschen zurücklehnen. Und ja, und der fährt irgendwie auch absolut ordentlich. Ich glaube sogar, dass die Geschwindigkeit über Radar kontrolliert ist. Glaube ich nicht nur ist tatsächlich so in Costa Rica. Das heißt, der heizt nicht der Busfahrer, sondern hat eher Sorge um seinen Bus. Also die Gäste sind eher die Belästigung, die diesen Bus dreckig machen. Der fährt sehr, sehr ordentlich. Und es gibt nur eine einzige Straße Richtung Karibikküste. Von Zentral Costa Rica, also von San Jose, was ja relativ mittig im Land liegt. Das heißt, der ganze Schwerverkehr geht über eine Nationalstraße, über
die Nummer 32.
Bitte?
Das ist die Nummer 32.
Die Nationalstraße 32 Richtung Limon. Und die wird gerade ausgebaut zu einer vierspurigen Autobahn. Und zwar nicht an einer Stelle, sondern fast an allen Streckenabschnitten gleichzeitig. Das führt dazu, dass die Fahrzeit sich enorm verlängert. Also die wird jetzt für Busunternehmen wurde die angegeben mit so 4,5 Stunden. Aber die Hinfahrt tatsächlich hat in die Karibik gut 2 Stunden mehr gedauert, weil wir endlos im Stau standen. Und wir müssen uns vorstellen, Limon, der Karibikhafen, ist einer der größten Hafen für In- und Export, ja, in Costa Rica. Die meisten Konsumgüter müssen über diesen Hafen ins Land gebracht werden, wenn sie nicht per Flugzeug kommen. Und du hast Truck an Truck. Ja, und dazu natürlich Minibusse, Busse aus kleineren Ortschaften, die auch eine Direktverbindung nach San Jose anbieten. Costa Ricaner fahren gerne Pickups, Amerikanisierung der Autos. Also alles drängt sich quasi auf diese Nationalstraße und die war relativ oft gesperrt, weil gerade auf der anderen Seite Autobahn geteert wurde, Brücken gebaut wurden. Und die Fahrt war schon sehr, sehr ermüdend. War natürlich sehr heiß, ja, Klimaanlage war nicht im Bus. Bus war ein großer Reisebus, aber Klimaanlage war irgendwann auch vorbei, weil die Leute einfach auch Luft haben wollten und die wollten mal die Hand rausstrecken. Und weil wir so oft standen, hat der Fahrer oft gehalten, auch die Türen aufgemacht, weil wir nicht wussten, wann geht's weiter, wie geht's weiter. So hat es doch eine relativ lange Zeit gedauert, bis wir unten an der Karibik waren.
Dann brauchst du die zweite Woche Urlaub brauchst du dann aber auch, oder? Also nach so einer Tortur.
Ja, ich war relativ ortskonstant in der Karibik. Das fand ich irgendwie auch ganz gut. Ich habe insgesamt nur zwei Orte in der Karibik mir vorgenommen gehabt. Der erste war Cahuita. Da liegt der gleichnamige, sehr berühmte Nationalpark gleich an der Karibikküste. Und da bin ich noch einmal für 3 Tage 30 Kilometer weitergefahren nach Puerto Viejo. Das heißt, ich war in dieser Woche in der Karibik sehr am Ort und habe mir es einfach sehr gut gehen lassen. Bin sehr viel gelaufen in dieser Zeit. habe mir auch ein Fahrrad
gemietet. Laufen heißt Joggen oder was heißt Laufen?
Nee, gelaufen heißt zu Fuß gegangen einfach.
Ach so, okay, gegangen, okay.
Genau, viel gegangen oder mal einen Linienbus genommen, um zurückzulaufen oder ein Fahrrad gemietet, um einfach von A nach B zu kommen. Aber mein Ziel war es da nicht jetzt in großen Radius zu erschließen. Da ist auch nicht so viel möglich. Man kann wieder über Limón zurückfahren nach San Jose. Oder die andere Möglichkeit ist weiter nach Süden. Und das ist sehr, sehr nah die Grenze nach Panama. Das machen einige der vielen jungen Leute, die ich getroffen habe, die dann wirklich Mittelamerika machen, in Monaten oft. Die sind dann oft weitergefahren Richtung Panama.
Ja, wir wissen ja alle, oh, wie schön ist Panama. Cajita National Park habe ich mir gerade mal einfach mal gegoogelt nebenbei und es ist ja auch schon wieder wahnsinnig schön. Also man sieht viele Palmen und einen schönen Sandstrand und Wasser entsprechend, aber auch wohl so Wege durch die Palmen, so wie so ein Baumwipfelpfad oder sieht das vielleicht nur so aus?
Ja, es ist kein Baumwipfelpfad, es ist eher so ein Pfad. Der Park ist eine Halbinsel, ragt so in die Karibik raus. Ja, wie so ein Daumen und man kann drumherum laufen und der Weg führt tatsächlich fast parallel zur Küste. Geht manchmal so ein bisschen Richtung Nationalpark ins Gehölst, ist aber immer markiert und vorgegeben und die dringende Bitte ist in diesem Nationalpark, dass man sich an diesen Weg hält, das machen alle. Und ja, die große Runde, wirklich rundlaufen, dauert so 3 Stunden, die geben 5 an, wenn man jetzt sehr gemächlich macht. Ich war insgesamt 2-mal im Park, einmal mit einer Flottenrunde, um dann zu entscheiden, wo will ich am nächsten Tag noch ein bisschen länger hin, wo war es super, wo bleibe ich dann auch länger. Wirklich fantastisch. Und je weiter man läuft vom Ort Cajita entfernt, desto einsamer ist es. Also am Ende sieht man kaum Menschen. Am Anfang ist es noch ein bisschen voller, man darf baden, es gibt ausgewiesene Zonen, in denen man baden kann. Es gibt ein vorgelagertes Riff, das man nur im Rahmen einer Exkursion besuchen kann. Das dient dem Riff Schutz. Finde ich super. Also man ist strengstens verboten zu sagen, naja, dann gehe ich mal ins Wasser und schwimme raus zum Riff. Sobald man das tut, sofort Alarm und es kommt jemand mit dem Boot an und sagt, hey, was machst du da? Du bist ja gar nicht mit der Tour und hier trampelst du nicht rum, raus. Und das fand ich super und überhaupt der Park ist einfach unglaublich gut organisiert. Sehr amerikanisch, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, also wenn man Nationalparks in den USA kennt, sind die auch immer sehr gut organisiert. Das hat mich sehr stark daran erinnert.
Mhm. Kann ja auch was haben, ne? Also,
ich sag mal, die Nationalparks in Amerika sind ja fantastisch. Also das kann man denen nicht vorwerfen. Man kann denen sehr viel vorwerfen, aber Nationalparks können sie.
Genau.
So gesehen,
genau,
wenn das so amerikanisch ist, dann ist ja okay.
Genau, es gibt eine Ranger-Station am Anfang und am Ende. Es gibt Ranger, die regelmäßig den Park ablaufen. Es gibt Bänke, es gibt Mülltrennung im Park, sodass wirklich auch keiner auf die Versuchung kommt zu sagen, hey, ich finde nichts, okay, guck keiner. Sondern es ist super gemacht. Es gibt Duschen am Anfang und am Ende. Es gibt eine Einweisung, es gibt Guided-Tours. Es gibt Private-Guides, die man sich am Parkeingang sozusagen anheuern kann, die dann wunderbare Fernklärsel dabei haben. Also es ist eine gute, gute Infrastruktur. Und wie gesagt, ich war 2-mal da, es war fantastisch. Also, wie man sich's vorstellt, wenn du jetzt Bilder im Internet guckst, siehst du Sonne, Palmen, Strand, du siehst Brüllaffen, du siehst Faultiere, siehst andere Affen. Genauso ist es und du siehst sie und hörst sie und Tiere sind eigentlich überall und es macht unglaublich viel Spaß, da durchzulaufen. Einfach auch Pause zu machen, aufs Meer zu gehen, schauen, ins Wasser zu gehen. Das Wasser ist karibisch warm, muss man ehrlicherweise sagen. Also richtig warm.
Wie warm ist es da generell so, wenn du hast das Ende März da?
Ja, tagsüber um die 30 Grad. Und kühlt nachts nicht so wirklich ab. Dadurch, dass wir in Tropen sind, geht so ein paar Grad runter, aber wird nicht kalt. Also.
Okay. Das heißt, Hotel und sowas ist auch immer klimatisiert?
Ja, kommt ein bisschen drauf an, was du als Budget ausgibst. Cajita selber, der Ort ist so ein relativ typischer Karibikort, wie man sich das so vielleicht das so ein bisschen auch in der Fantasie vorstellt, so karibische Holzhäuser in der Architektur, ein bisschen verbaut auch, viele Hostels für junge Backpacker, viel billige Kneipen, eine gute Infrastruktur für Backpacker, auch im Blick auf Reisebüros. Und ich wollte dem so ein bisschen entgehen und bin so eine halbe Stunde nördlich des Orts an einen Strand gegangen, der heißt Playa Negra, schwarzer Strand. Ist ja vulkanisch das Gebiet, das heißt, der Strand ist auch dunkel. Und war dort in einem wunderbaren kleinen Gästehaus mit 10 Zimmern, in einem tropischen Garten und einem fast menschenleeren Strand. Gab aber neben auch, an. Auch zwei wunderbare Bars, eine Reggae-Bar und zwei wunderbare Kneipen. Also auch abends das Essen war gesichert. Und an der Küste abends zu sitzen, das war so ein bisschen so mein Abendprogramm. Da war nichts mit Kino, da war auch nichts mit Theater. Die Essensauswahl war so ein bisschen begrenzt, aber war gar nicht schlimm, einfach am Meer zu sitzen dort. Nach einem ausgedehnten Gang durch den Cavita-Nationalpark war einfach großartig. Und hat eine Menge Spaß gemacht. Und im Hotel selber gab es eine Klimaanlage. Ich bin nicht so ein Klimaanlagenfreund. Hotel ist ein bisschen übertrieben. Es war so ein altes Plantagen-Kolonialhaus, was ein kanadisches Ehepaar gekauft hatte und umgebaut hatte und erweitert hatte zu einem wunderschönen Gästhaus. Playa Negra Gästhaus, wie der gleichnamige Strand, Playa Negra. Und ich habe die nicht angemacht abends. Also ich bin nicht so der Freund, tiefgekühlt zu werden. Mir hat dieser Zug gereicht auf dem Weg von San Jose nach Karthago. Zweimal eine Stunde Kühlschrank, das brauchte ich nicht nachts. Und dann bin ich tatsächlich nach 3 Tagen wenige Kilometer weitergefahren mit dem Linienbus. Für wenige Kolonnes nach Puerto Viejo. Zweiter großer Backpacker-Ort, alter Hafen. So eine der Destinations für die Backpacker-Szene. Also Kneipe an Kneipe, Bar an Bar, Scooterverleih, diese vierrädrigen Dinger werden verliehen, Mopeds werden verliehen, Fahrräder werden verliehen, Unterkünfte aller Preisklassen. Der Ort ist laut, es schallt Musik aus allen Boxen. Du gehst über die Gasse, jeder will dir irgendwas verkaufen, ja, und wenn es irgendwie eine Fahrt irgendwo hin ist oder eine Tour anbieten. Und nördlich und südlich werden die Küsten entspannter, die Strände sind lang und schön. Und ich hatte überlegt, erst in den Süden zu gehen, Richtung Panama. Wunderbare Sandstrände, eher so ein bisschen hochpreisiger von den Hotels, weil etwas mehr ab und ein bisschen ruhiger. Und das gibt's auch Richtung Norden. Ich habe mich Richtung Norden dazu entschieden und bin eingekehrt in der blauen Banane, in Banana Azul. Das ist eine wunderbare Anlage an einem Strand, eine halbe Stunde nördlich zu Fuß von Puerto Viejo. Und da war mein Programm tatsächlich jeden Tag ein Spaziergang in die Stadt, irgendein Getränk, Kaffee oder ein Bierchen oder eine Besorgung machen und wieder zurücklaufen. Ja, und einfach gucken, was ich so in den Palmen entdecke an Tieren. Banana Azul war wunderbar. Also einfach toller Strand. Das war so ein bisschen Resort Light. Ja, also wenige Zimmer, vielleicht haben die nichts Falsches sagen, vielleicht 25 insgesamt, verschiedene Kategorien, von sehr stylisch mit Blanchpool über rustikal und Holz. Und ich war in einem Nebengebäude mit einer großen Holzveranda, Blick auf den Strand und unglaublich schöne dunkle Teakholzfarben. Und hatte eine Hängematte vorm Zimmer und habe abends einfach, wenn du jetzt überlegst, Anna, was habe ich abends gemacht? Abends ganz viel gelesen und habe da einfach aufs Meer geguckt. Das war wirklich Entspannung pur. War richtig, richtig toll.
Ich bin gerade in der Karte direkt bei Puerto Viejo und also ich sag mal, da sind schon einfach sehr, sehr viele Hotels. Natürlich auch sehr viele Restaurants natürlich mit dabei, aber es ist, also da gibt's ja, also grob überschlagen für diesen kleinen Ort vielleicht so 50 Hotels. Wie ist das wirklich sehr touristisch überlaufen? Also war das zu der Zeit, also da war es auch so, dass da einfach sehr, sehr viele Touristen waren? Und dann noch die Frage, wie war das eigentlich so dann? Also haben die alle Covid überlebt? Weil ich meine, da war potenziell auch nicht so viel mit Hotelbesuchen in der Zeit. Also wie haben die diese 2 Jahre überstanden?
Das war hart. Also im Lockdown war es sehr schwierig für die Hoteliers. Also Menschen leben dort vom Tourismus. Ich glaube, dass Fischfang eher eine untergeordnete Rolle spielt. Was in der Karibik eine Rolle spielt, ist der Bananenanbau. Also alle großen Bananenproduzenten, vornehmend amerikanische, Chiquita und Dole, produzieren dort unter nicht immer ganz einfachen Bedingungen. Es gibt aber auch Ökoplantagen mittlerweile. Das heißt, Banane ist aber für die Menschen ein ganz wichtiger wirtschaftlicher Faktor oder der Tourismus. Das heißt, als kaum jemand kam, weil Einreisebestimmungen einfach sehr schwierig waren oder Einreise nur sehr erschwert möglich war, haben die sehr gelitten. Das heißt, das hieß für viele keine Einkünfte über Monate. Und das war schon schwer. Umso stärker war jetzt sozusagen das Revival, diese Rückkehr. Einfach nur als Idee, der Bus, dieser Linienbus war proppenvoll. Und hätten noch mehr mitgekonnt. Also jeder letzte Platz, tatsächlich nur die Plätze, war besetzt, gab keinen einzigen freien. Und so ist jeder Linienbus. Du musst vorbuchen. Also wenn du am Tag kommst, musst du ein bisschen Glück haben. Weil jetzt boomt es wieder mit dem Tourismus. Jetzt brummt es wieder. Und auch die Anlagen, in denen ich war, waren ausgebucht. Und selber Puerto Viejo, ist natürlich für viele junge Leute einfach ein toller Ort, weil das Vernetzen ist einfach. Du findest Leute, die ähnlich unterwegs sind, findest schnell Anschluss. Also ich glaube, für Menschen nach dem Studium, Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahren, ist das einfach ein ganz, ganz spannender Ort. Da bleibt man nicht lange allein. Ich wollte allein bleiben, deshalb eine halbe Stunde im Norden, im Banana Azul. Ganz, ganz wunderbar. Das Schöne war da, es war sehr übersichtlich, direkt am Beach. Es gab am Strand Holzstühle und morgens ab 6 Uhr gab es dort frischen Kaffee. Gab also immer eine frische Kaffeekanne mit wunderbarem Kaffee, wirklich tollem Kaffee. Und ich habe das sehr genossen, morgens so um 6:30 schon da am Beach zu sitzen, fast alleine, manchmal ein, zwei andere Menschen. Ein deutsches Ehepaar saß da auch zwei Morgen.
Also erstmal mit dem Handtuch die Liege reserviert.
Nee, erstmal einen Kaffee getrunken und morgens am Beach zu sein, das war toll. Und das war einfach ein sehr, sehr entspannter Teil. Die Rückfahrt war so ein bisschen stressig. Ich hatte mir am Ende so nochmal zwei Puffertage in San Jose überlegt. Also ein bisschen mit nicht so gehetzt ankommen. Und das hatte ich gemacht aufgrund der Erfahrung mit dieser Nationalstraße. Und die Rückfahrt hatte ich früh morgens mir angesetzt und hatte mir so für den Nachmittag so ein schönes Museumsprogramm für San Jose zurechtgelegt. Ich dachte so, um 9 geht's los oder 9:30. Dauert ja vielleicht 5 Stunden, dann kannst du damit erst ins Museum gehen. Bus auf die Minute pünktlich, kam da überpünktlich um die Ecke, war super. Bus war tipptopp, hat einen guten Platz, war entspannt. Und dann hat sie uns auf dieser Nationalstraße von Limon, der Metropole in der Karibik, nach San Jose hoch völlig zerlegt und zwar derart, dass ich zeitweise dachte, okay, wir stehen ein bisschen länger und neben mir saß ein Costa Ricaner, eigentlich ein Kanadier, der aber Jahrzehnte schon an der Karibik lebt, der wollte nach San Jose und der hatte im Gegensatz zu mir eine Internetverbindung. Ich hatte nur WLAN, hatte keine SIM-Karte mehr gekauft, weil es fast überall WLAN gibt und dann machte der das auf und sagte, oh, das sieht nicht gut aus. Und ich war ja noch entspannt, ich hatte ja noch ein bisschen Luft und er sagte, oh, das ist eine Sperrung der Nationalstraße, das kann Stunden dauern. Und dann sprach mich auch schon so eine Amerikanerin auf einer anderen Gangseite im Bus an und sagte, hast du auch den Flieger heute Abend nach Houston? Nee, habe ich nicht. Jetzt fliegen wir in 2 Tagen nach Frankfurt. Und die waren so ein bisschen knapp getaktet, die mussten also zum Airport und versuchten dann so die Airline zu erreichen und das steigerte sich so im Verlaufe der Rückfahrt. Also immer mehr wurden da ein bisschen hektisch, weil viele hatten so Anschlusspläne, zum Teil auch Nachtbusse gebucht in andere Landesteile oder vielleicht auch Richtung Nicaragua oder Richtung Panama. Und der Busfahrer selber konnte nichts sagen. Und das Problem war natürlich auch, es gab keine Toilette in diesem Bus.
Und ach Gott, nee, eigentlich also war Abteil, oder war das wie so bei Busfahrern so üblich, so sagen, naja, Toilette gibt's aber nicht benutzen.
Ne? Nee, es gab tatsächlich keine. Es gab einen Stopp in Limon, der Hafenstadt, nach einer Stunde an der Karibikküste entlang. Da war ich noch entspannt. Ja, nach einer Stunde, na gut, geht man mal und so. Holt sich noch was zu essen und zu trinken und alles gut. Aber dann hielt er nicht mehr. Aber der hielt ja die ganze Zeit irgendwo, ja, nämlich im Stau. Und dann war das für einige Menschen wirklich auch ganz schwierig und der Busfahrer war nicht so willig. Ja. Also viele sagten, steuern Sie doch mal eine Tankstelle an, die es da auch gibt, die Sanitäreinrichtungen haben. Und das wollte er nicht, weil er das Gefühl hatte, dann verliert er den Platz in der Schlange, ja, im Stau. Und dann hat er einfach die Leute so rausgelassen in der Nähe einer Tankstelle und ist so leicht weitergerollt, so ein bisschen pushy, ja, zu sagen, naja gut, ist ja Stau, dann könnte er ein bisschen rennen und
ihr habt euch heute eh so wenig bewegt, also auf geht's.
Ja, genau. Und diese entspannte Stimmung im Bus, die am Anfang sehr relaxed war, Leute ein bisschen erzählt, auch über Reisepläne. Der Mensch neben mir fragte, wie lange warst du hier? Nur 2 Wochen. Ja, wie es so im Smalltalk ist, das erlahmte so ein bisschen. Leute waren so ein bisschen genervt, weil keiner wusste, was passiert. Und mein Nachbar sagte, oh, das kann die Nacht dauern. Das kennt er schon. Und das wollte ich nicht hören. Ja, und es ging dann irgendwann doch weiter. Rollte erst langsam und dann ging's und ich glaube, wir haben ja
die anderen Leute, die auf der Toilette waren, rannten immer schneller den Bus nach.
Ja, es waren dann alle wieder drin am Ende, aber es war nicht so richtig, richtig entspannt. Ja, also die Menschen hätten sich gewünscht, der Busfahrer wäre mal eine Raststätte angefahren, also sprich eine Tankanlage, gesagt, so, wir machen mal eine Viertelstunde Pause, wir können was zu trinken holen, wie auf Toilette im Bus geht und dann fahren wir weiter. Die Viertelstunde macht's auch nicht mehr fett in diesem Stau, ja. Aber war nicht. Und kam dann irgendwie, ich glaube, 17 Uhr kamen wir dann irgendwie an mit 8 Stunden und irgendwas in San Jose.
Wie viele Kilometer sind das?
Gar nicht so viele, 300? Muss man nochmal auf Google Maps gucken.
Fahrradschneller, ey. Das ist ja schon hart. Also
gibt's gerade mal
Stunden für 300 Kilometer ist tough, ja.
Puerto Viejo, wir gucken doch gerade mal, wie viel Kilometer. Ich meine, ich würde mal aus dem Kopf sagen 300. Gar nicht mehr, es sind nur 217 Kilometer.
Krass. Okay, das ist halt wirklich tough. Das ist so lang. Ja, das muss
genau,
schon
und ich konnte auch nicht mehr sitzen. Also ich hatte erst überlegt, so die Gegend um die Busbahnhöfe sind zum Teil dezentral, weil Busgesellschaften, die eine Strecke bedienen mit Konzession, oft ihren eigenen Busbahnhof haben. Die liegen an einem Ende der Stadt. Völlig überraschend, wenn man Frankfurter Hauptbahnhof kennt, was nicht die beste Adresse ist. Und irgendwie gibt es dann so Tipps im Reiseführer, egal ob es Lonely Planet ist oder Rough Guide oder bei Stefan Lohse. Am besten, wenn man in dieser Gegend ist, immer Taxi nehmen. Und ich stieg aus diesem Bus aus und dann haben mich schon so Taxifahrer bestürmt und haben mir irgendwie Fantasiepreise genannt. Und ich hatte wenig Lust zu diskutieren und dachte, es ist noch hell. Es geht durch so ein Marktviertel. Ich gehe. Mit schnellem Schritt und bin dann einfach mal gelaufen nach diesem Sitzen. Ich hatte so das Gefühl, ich muss einfach mal so die Beine strecken. Und ja, Museum war zu, kleine Programmänderung. Und bin aber dann nicht mehr in dieses Hostel, in dem ich war, sondern es gibt ein wunderbares altes Kolonialhotel, das heißt Aranjuez, auch im Zentrum von San Jose. Das sind 5 alte Kolonialhäuser um 1900, die zu einem sehr, sehr schönen Hotel verbunden worden sind. Da war ich vor Jahren schon mal und das war eine gute Wahl, einfach weil das ganz viel Charme hat. Sehr viel Holz, aber unglaublich gemütlich, kleine Patios, ein tropischer Garten, in dem Vögel nisten. Und ja, das war so meine Oase nochmal in San Jose, bevor ich dann sehr entspannt am Samstag, den 2., mich wieder am Taxi habe zum Flughafen fahren lassen. Das ist so der übliche Weg hier zum Airport in San Jose.
Hattest du einen Rucksack eigentlich dabei oder war das ein Koffer? Weil wenn du auch so viel da gelaufen
bist. Ich habe nur einen Rucksack. Ich habe seit Jahren immer nur einen Rucksack und tatsächlich zunehmend nur Handgepäck.
Auch für die 2 Wochen jetzt?
Ja, oder auch für 3.
Oh, wow.
Also das, okay. Nee, ja, aber das ist, mein Handgepäck ist ja groß, gibt ja Handgepäckmaße, das sind ja eigentlich Maße kleiner Koffer. Und was überhaupt kein Problem ist, ist waschen zu lassen. Also Infrastruktur, jedes Hotel, jedes Hostel bietet eigentlich so einen Wäscheservice an. Morgens gibt es ab, mittags hast du es zurück oder abends hast du es getrocknet zurück. Und das erspart natürlich eine Menge Gepäck, was man sonst mit sich rumschleppt. Der Vorteil ist am Handgepäck, ich hatte keine Lust mit keinem Koffer in oder keinem Rucksack am Flughafen zu stehen. Und
das stimmt.
Genau.
Und beim Handgepäck ist man sich sicher, dass es mitgekommen ist. Das ist wahr.
Genau, denn es ist ja im Overhead-Compartment.
Ja. Ich weiß gar nicht, war das im März schon so schlimm mit den Flugzeugen, also dass das Bodenpersonal so ausgelastet war? Ich finde, das ist aktuell wahrscheinlich eher so ein Thema.
Ja, nee, es war jetzt nicht die enorme Krise, weil ja die Passagierzahlen noch deutlich geringer waren als jetzt, also deutlich weniger. Fing ja gerade so ein bisschen an im März, dass die Verbindungen auch im Blick auf Fernreisen wieder aufgestockt wurden und aufgenommen wurden. Und ich wollte trotzdem auf Nummer sicher gehen und dachte, hier kriegst du alles locker mit in die Maschine. Und war gar kein Thema. War gut.
Finde ich spannend. Werde ich mal drüber nachdenken über die Geschichte. Weil eigentlich packe ich auch sehr effizient. Vielleicht mache ich das.
Du packst nicht effizient, du bist klein.
Auch das, ja.
Ja, aber vielleicht nur noch mal als Grundidee. Ihr wisst, ich war 2019 einen Monat in Ecuador wandern und pilgern. Und hatte auch nur Handgepäck. Den gleichen Rucksack dabei. Und auch da das Grundthema, wichtiges Schuhwerk. Feste Wanderschuhe, klar, natürlich. Ja. Und alles andere kannst du natürlich waschen lassen. Und du brauchst, das ist so mein Tipp, immer Wäsche für 4 Tage. An Tag 3 musst du einfach mal gucken, dass du schon irgendwie die Wäsche abgibst. Und dann hast du einen Puffertag. Und das klappt ausgesprochen gut. Und dann natürlich, was essentiell ist, viel wichtiger als Wäsche, finde ich immer, ist eine Apotheke. Also eine gute Reiseapotheke. Taschenlampe, ähnliches, falls es einen Stromausfall gibt, Ladekabel, immer ein Reiseführer und immer noch eine Printausgabe neben dem Digitalen, einfach weil es auch ein bisschen Spaß macht, abends nochmal nachzulesen, zu blättern. Und natürlich für mich immer noch eine Spanischlektüre und eine Grammatik, um das Gelernte auch nochmal aufzufrischen.
Aber eine Grammatik.
Ein bisschen Grammatik
weißt du, für abends. Urlaub. Dann sagst du, ach, was mache ich heute Abend? Ich konjugiere noch ein bisschen.
Ja, genau, und zwar den Konjunktiv.
Ja, mir sind noch so ein paar Fragen eingefallen. Du hast jetzt gesagt, besonders im zweiten Teil deiner Reise wolltest du eher alleine sein, beziehungsweise hast du dann auch so für dich die Ruhe genossen. Im ersten Part warst du ja durchaus auch unter Menschen. Gibt es irgendwie eine Begegnung oder eine Anekdote irgendwie menschlicher Natur, die dir von der Zeit besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, das gibt es, und zwar tatsächlich eher im ersten Teil in San Jose. Also ich fand insbesondere die Gastgeber, also die Gastfreundschaft der beiden Gastgeber in diesem wunderschönen Hostel in San Jose wirklich unglaublich. Ja, das geht so ein bisschen über das hinaus, was man bei uns kennt, wenn man in einem, ja, Hotel eincheckt, da ist man Gast, ist man aber auch Kunde, man bezahlt, kriegt eine Leistung. Und das war anders. Also die Gastgeber sagten zum Beispiel, wir gehen heute Abend da essen, hast du Lust mitzugehen? Ja, und das ist natürlich sehr schön, ja, zu sagen, hier, ich lerne was kennen, wäre ich allein nie drauf gekommen. Und die sagten, das ist super, das ist schön, ist gut, wird uns freuen, wenn du mitkommst. Ja, und das finde ich natürlich, ist eine unglaublich nette Art. Das unglaublich direkte und freundliche auf die Menschen zugehen.
In der Karibik ist das auch immer so gemeint. Ist ja doch immer so gemeint, weil es gibt ja in Amerika gibt es ja das berühmte Minnesota Nice und den Californian Invite, was so viel heißt, you should totally come with us. Und die meinen so, auf keinen Fall, wehe, du kommst mit. Ist es tatsächlich so gemeint?
Ich glaube ja.
Okay.
Also jedenfalls bist du mitgegangen.
Ich bin mitgegangen und hatte nicht das Gefühl, das war, oh Hilfe, Hilfe, er geht mit, sondern es war tatsächlich so, das fand ich wiederum sehr nett. Und ich hatte eine sehr lustige Begegnung im Theater in San Jose, beim Musical, Henrietta, die Geschichte der First Lady aus den 1940er Jahren. Und es saß neben mir eine Dame, ich hätte getippt, kommt aus Costa Rica, und sie sprach mich an. Und sagte, was läuft denn nächste Woche? Oder dann sagte sie, bist du häufiger hier im Theater? Nee, ich bin Tourist, ich bin zum ersten Mal in diesem Theater. Und es stellte sich raus, irgendwie, sie kommt aus Mexiko und hatte auch Lust auf Kultur und sagte, Mensch, das ist total spannend, da läuft ein Musical in diesem wunderschönen Theater. Und das war eine sehr nette Vorstellung, weil wir natürlich ein bisschen geschwätzt haben, auch über Mexiko, ihre Erfahrungen. Also Mexikaner machen Urlaub, habe ich gelernt, Mexikanerinnen in Costa Rica, und uns beide hat die Kultur verbunden. Also wir beide, ein Deutscher, ein Mexikaner, wir haben entschieden, heute Abend Kultur, Theater, wunderbar. Und das Lustige war die Selbstverständlichkeit, mit der sie annahm, ich würde mich mit diesem Theater auskennen und würde den Spielplan kennen. Den kannte ich mitnichten. Das fand ich eine sehr, sehr,
ja, eine sehr lustige. Hast du gar nicht alles mitgesungen, ne?
Nee, ich kannte nichts. Ich kannte nichts. Aber ganz viele der Menschen waren nicht zum ersten Mal in diesem Musical, die konnten mitsingen.
Oh, okay. Ach, krass. Die haben sie es auch gemacht, ist die Frage.
Ja. Die haben es auch gemacht.
Oh je.
Finde ich immer ein bisschen schwierig.
Und was spannend war, was mich irgendwie sehr, ja, sehr bewegt hat, war, mitten in der Performance, in der Vorstellung, gab es eine Demonstration für die Ukraine. Das heißt, die Schauspieler und Schauspieler, die Sängerinnen und Sänger haben das Stück unterbrochen, beziehungsweise haben ein Stück eingebaut mit der Bitte um Frieden für die Ukraine in den ukrainischen Nationalflaggen. Die Bühne wurde angestrahlt, sie selber waren in Nationalfarben der Ukraine angezogen und eine große Flagge wurde über die Bühne getragen und es gab Standing Ovations. Also das heißt, dieser Krieg beschäftigt die Menschen sehr. Ich bin angekommen, hatte ein Taxi bestellt vom Hostel. Das haben die angeboten und der Taxifahrer sprach mich sofort auf diesen Krieg an. Also wir saßen noch nicht im Auto und sagte, was ist denn in Europa mit diesem Krieg los? Ja, schrecklich. Also sagte ich, ich kenne Europa jetzt nicht persönlich, aber hier, was wir in Nachrichten sehen, das ist doch völlig verrückt. Hört das bald auf, ja? Und das war ja noch der Anfang, ja? Wir haben ja Monate später und das fand ich auch sehr spannend. Also das ist den Menschen nicht egal dort, sondern die beschäftigt das sehr und die finden das schrecklich und unerklärlich.
Ja, also ich habe vorhin auch noch mal gelesen, dass Costa Rica sich so quasi dauerhaft und aktiv eine unbewaffnete Neutralität darstellt, also so die Schweiz Zentralamerikas, finde ich dadurch umso spannender, dadurch, dass sie sich quasi politisch offenbar nirgends positionieren, dass dann zumindest die Bevölkerung doch noch eine sehr klare Meinung hat. Also auch eine sehr richtige Meinung in dem Fall.
Genau, also die Menschen sind auch sehr stolz darauf, dass sie keine Armee haben. Was aber jetzt, also du sagst ja noch, Andreas, Schweiz, Lateinamerikas, das lese ich auch im Reiseführer und in den Reiseführern. Es hat aber natürlich die andere Seite, also das soziale Gefälle ist schon enorm. Ja, also auch ein vermeintlicher Wohnstaat oder eine breitere Mittelschicht darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch im Umland von San Jose, wenn man rausfährt mit Bus und Bahn, Wohngebiete gibt, die durch hohe Mauern und Zäune und auch Elektrozäune und Wachtürme gesichert sind und mit einer Einfahrschranke, in denen die Menschen sich zurückziehen, die glauben, sie müssen sich so schützen. Und das zeigt natürlich auch, dass der Gegensatz enorm ist. Also auch dort. Ja, und ihr habt es eben angesprochen, Covid, ja, und der Tourismus hat für viele Menschen wirklich kein Einkommen über Jahre jetzt bedeutet, 2 Jahre, 1,5 Jahre und viele auch an den Rand der, ja, der Existenz gebracht.
Ja. Und solche Krisen verstärken natürlich solche starken Haltungen sowieso nochmal.
Ja.
Ja, es ist schwierig. Schwierig. Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, also das ist auch wieder so ein politischer Raum, den man aufmachen kann und dann sich drin verlieren kann. Aber so dieses Grundsätzliche, ein Land, was in Anführungszeichen neutral ist und keine Haltung hat, heißt ja nicht, dass die Personen, die da leben, keine Haltung haben.
Ganz klar, das meine ich ja. Deswegen finde ich es umso spannender, dass halt die Bevölkerung da trotzdem einfach
die Menschen haben
sich
eine
so
Haltung
von vornherein drauf anspricht. Also nicht nur, dass sie so, kriegen wir mit, sondern dass sie so aktiv dann in dem Fall auf dich zugegangen sind und dich angesprochen haben.
Genau, aber nicht nur in dem Bereich, was ja ein Mindestmaß an politischer Bildung voraussetzt, sondern auch in die andere Richtung, in eine, ich nenne es jetzt mal, radikalere Richtung, die Menschen, die sich da abschotten und sich schützen müssen. Ich weiß jetzt nicht, mit welchen Gedanken oder Ängsten die da leben, aber es, da ist natürlich eine andere Art der politischen Bildung vorher passiert oder auch nicht.
Genau, das sehe ich auch so.
Ja, gut, Raum wieder zu, weil bodenlos.
Wird gegebenenfalls zum Jugendwort des Jahres gewählt. Wir sind aktuell, wir nehmen im August auf, das heißt, wenn die Folge rauskommt, steht das Jugendwort des Jahres schon fest, aber bodenlos ist eine der 10 Kandidaten.
So, das okay, also ich habe es aber mit einer anderen Bedeutung.
Habe ich schon verstanden.
Gemeint. Okay, dennoch gut, ich hoffe, das haben auch alle anderen, alle Gen-Zler, die zuhören, verstanden. So, ich wollte noch fragen, ob es für dich in Costa Rica, du hast jetzt auch natürlich die Schattenseiten angesprochen, aber so einen richtigen Highlight-Ort gibt, wo du sagst, so ui, absoluter Wohlfühlort, da würdest du immer wieder hingehen.
Ja, tatsächlich jetzt neu kennengelernt die Karibik und diese wunderbaren Strände dort. Also Caruita, der Nationalpark, großartig, da würde ich immer wieder hingehen. Ich würde immer wieder an die Playa Negra gehen und aufs Meer starren und da sitzen und im Banana Azul morgens um 6:30 schon Kaffee trinken. Absolut schön. So schön, dass ich entschieden habe, im Oktober wieder hinzufahren.
Ach echt, noch im gleichen Jahr? Das ist ja der Hammer.
Sehr cool, sehr cool.
Und wie fliegt das da eigentlich?
12 Stunden. Also von Frankfurt direkt mit der bekannten deutschen Fluggesellschaft, mit dem Kranich, 12 Stunden.
Okay, das ist auch schon eine Distanz.
Und jetzt aber im Oktober nicht nur San Jose und Karibik, sondern tatsächlich auch trotz Regenzeit der Pazifik. Wir fahren in der kleinen Freundesgruppe, wir sind zu viert. Alle anderen drei kennen nichts von Costa Rica und da ist natürlich der Wunsch, möglichst viel zu sehen, auch einen Blick auf die wunderbaren Pazifikstrände zu werfen. Da wird es viel regnen, weil Regenzeit, war schon mal dort in der Regenzeit, da regnet es viel. Und dann natürlich zum Arenal Vulkan nördlich von San Jose. Wunderbare aktive Vulkane, tolle Natur, Nationalparks, in den Nationalparks wandern und am Ende knappe 5 Tage wieder in die Karibik, um zu entspannen. Warum? Weil es so unglaublich schön war dort.
Also wahrscheinlich auch wieder von San Jose dann wieder zurück, ne?
Genau, und dann wieder
früh noch losfahren, haben gehört, der Bus braucht ab und zu mal ein bisschen länger.
Genau, und diesmal ist so ein bisschen der Reiseverlauf ein bisschen anders. Am Ende sind 4 Tage San Jose drin. Das liegt daran, dass wir am Anfang gleich los wollen, also ankommen und starten mit Mietwagen zu viert. Geht sehr problemlos dort. Und am Ende ist dann San Jose angesagt. Warum? Wegen Kultur, also sprich Theater und Museen und ist eine gute Basis, um in die Nationalparks zu kommen, die direkt an der Stadtgrenze liegen. Also San Jose ist umgeben von Vulkanen. Wenn du so ein bisschen höher steigst, auf Dachterrassen beispielsweise, siehst du diese unglaublichen Vulkankegel rings um die Stadt. Und du ahnst schon, da muss es toll sein, da muss man toll wandern können, das kann man auch. Ganz nah vor der Stadt ist Nebelwald, großartig. Insofern ist San Jose eine gute Basis nochmal für die letzten 4 Tage, um eine Mischung aus Kultur und Nationalpark zu machen. Bevor's dann wieder zurück.
Und das sind alles Bereiche, die du schon kennst. Also du wirst dann als Reiseführer aktiv sein oder siehst du auch noch was Neues?
Ich sehe tatsächlich nichts Neues. Okay. Das hätten wir einbauen können, aber wir haben nur 3 Wochen. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen tatsächlich so die absoluten Spotlights und packen so die in die 3 Wochen rein. Ich freue mich darauf, auch Orte wiederzusehen, in denen ich jetzt auch vor 11 Jahren schon mal war. Ja, und ich freue mich einfach auf ganz viel draußen sein, also auf ganz viel durch Naturparks laufen und viel schauen, viele Tiere sehen, wunderbare Landschaften. Ja, freue mich sehr darauf.
Ganz kurz nochmal zurück zu den Tieren, weil sie ja auch immer wieder angesprochen wurden. Erstens, welche Tiere hast du so gesehen? Und die zweite Frage, die ich gleich hinten anstelle, ist, das ist immer so die Frage, die bei uns gestellt wird. Ich weiß die Antwort leider darauf, aber das ist unsere Kernfrage, ist, gibt es da große Spinnen? Die Antwort ist leider ja, ne?
Die Antwort ist ja. Ist ja Tropen und sehr viele Affenarten. Faultiere.
Ja, das wird eher für Dominik schwierig. Der wird andauernd alle Nase lang von Affen angegriffen. Ja.
Und unglaublich, also in Kavita unglaublich viele Waschbären. Und diese Waschbären sind so an den Menschen gewöhnt, dass sie, wenn du im Wasser bist, einfach mal gucken, was in deinem Rucksack ist, weil sie wissen, da könnte was zu essen drin sein. Und ja, die lassen sich auch dann nicht beeindrucken, wenn du kommst, sagst dir, Moment, weg. Die gehen eher auf dich los, weil sie sagen, ja, gar nicht fertig. Wir haben noch nicht, das ist so. Ja,
geh also, du weg.
geh du weg, ich hab den Rucksack.
Genau.
Also, genau.
Okay. Ja, spannend.
Gut, wir fassen also zusammen. Costa Rica sollte man machen, wenn man Sprachkurse machen möchte und vielleicht mal etwas weiter weg möchte. In San Jose kann man wunderbar kulturelle Dinge erleben. Und wenn man dann am Ende noch entspannen will, fährt man an die Karibikküste in dem Fall, also an die Ostküste des Landes.
Oder an die Pazifikküste, je nach Regenzeit. Also Oktober, November ist Pazifik sehr, sehr feucht. Zu anderen Jahreszeiten ist es viel, viel besser. Auch traumhafte, wunderbare Regenwälder bis an die Küste runter. Großartig. Und im Oktober eher trocken die Karibik, wie auch im März. Was nicht heißt, dass es nicht regnet. Also trocken heißt natürlich, wir reden über die Tropen. Ja, die sind grün und feucht. Da soll es hoffentlich nachts regnen. Hat es im März. Im März hat es jeden Abend pünktlich auf 4 Minuten angefangen, so 20 Uhr Apps unglaublich runterzumachen. Richtig, richtig nass. Und dann morgens kam die Sonne, so erste Sonnenstrahlen, war alles vom Regen durchdrängt. Tolle Luft, wunderbar, tolles Licht auch. Und das wird auch im Oktober so sein. Am Pazifik regnet es auch am Tag.
Spannend, wenn du sagst, dass es da so viel regnet und in dementsprechend eine hohe Luftfeuchtigkeit hat, aber trotzdem recht warm bist. Hast du da nicht ständig das Gefühl, du erstickst gerade, weil du einfach so quasi Wasser einatmest?
Nee. Ist ein bisschen, okay. ist ein bisschen anders in San Jose. San Jose ist viel höher. Das Klima ist deutlich jetzt eher kontinental geprägt und durch die Höhe geprägt. Also wesentlich geringere Luftfeuchtigkeit. Die Temperaturen gehen nachts auch runter, unter 20 Grad. Tagsüber ist es so ein bisschen über 20 Grad. Kann man wunderbar schlafen auch, hat auch kein Problem mit der Luftfeuchtigkeit. Ist natürlich an den Küsten schon so eine hohe Luftfeuchtigkeit. Musst du eben viel trinken, klar.
Mhm. Prima, also bis auf die Spinnen klingt Costa Rica für mich nach einem Top-Reiseort. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Costa Rica ziemlich weit vorne ist, was so Yoga-Retreats und sowas angeht und vielleicht auch ein bisschen Surfen, könnte ich mir vorstellen. Dass da
ich glaube nicht nur ein bisschen Surfen, ich bin ja kein Surfer, aber vor 11 Jahren war ich in der Pazifikküste in Dominical. Wie heißt der Ort? Dominical, Pazifikküste, ein Surferparadies. Mhm. Unglaubliches Paradies für Surfer. Und die Pazifikküste im Norden ist ebenfalls fest in Surferhand, unglaublich beliebt bei Surfern. Gibt dort noch einen zweiten internationalen Flughafen mit Direktflügen aus den USA. Also ganz viele US-amerikanische Surferinnen und Surfer fliegen zum Surfen an die Pazifikküste Costa Ricas. Wunderbar dazu.
Dann war mein Bauchgefühl auf jeden Fall richtig. Also für diejenigen, die da in der Richtung noch versiert sind und keine Angst vor großen Spinnen haben, ist das vielleicht auch ein gutes Gebiet.
Die Spinnenangst kann ich dir, glaube ich, nehmen. Also ich glaube, die ist nicht da, wo du bist. Die große.
Okay. Und also, was war die größte Spinne, die du da gesehen hast?
Klein.
Kennst du Kankra? So.
Klein, ja. Klein. Also ich bin ja auch nicht so der Spinnenfreund, aber ich habe auch keine Angst jetzt vor Spinnen. Ich habe bewusst keine großen Spinnen gesehen. Die hat es mit Sicherheit gegeben, auch größere, auch im Regenwald natürlich. Ich habe einfach nicht hingeguckt. Ich habe sie nicht
gesehen. Okay. Verdrängung ist ja auch eine Lösung.
Also insofern auch kein Thema, auch nicht im Zimmer, nirgendwo. Also kein Thema, kein Problem.
Okay. Ja, ich muss gestehen, ich hatte Costa Rica gar nicht so auf dem Zettel, einfach aufgrund der Nachbarländer, muss ich sagen. Wenn du so in der Nähe irgendwie siehst, Honduras, Nicaragua, Panama, das sind alles jetzt nicht so Länder, die jetzt irgendwie so für ein besonders hohes Bruttoinlandsprodukt bekannt sind und auch entsprechend von starker Armut geprägt, hatte ich Costa Rica einfach so mal ganz spontan in die gleiche Schublade geschoben. Unwissend, dass es tatsächlich ja definitiv scheinbar nicht der Fall ist. Klingt alles sehr interessant und klingt auch so, als ob man das mal machen könnte. 12-Stunden-Flug ist natürlich auch schon hart. Also das zieht sich hinten raus. Das habe ich ja demnächst viermal. Ich werde berichten.
dann ist es ja nichts. Dann so einmal 12 ist dann ja gar nichts. Statt viermal 12, zweimal 12, die Hälfte. Ich kann ja sagen, hier, das ist, wer Neuseeland übersteht, der übersteht dann auch 12. Zumal, wenn du nicht umsteigen musst. Genau.
Das stimmt. Ja, gut, ich würde so steigen wie in Singapur um, aber sind da halt noch 2 Tage. Das ist kein Problem. Gut. Ah, sehr gut. Ja. Jan, vielen Dank, dass du über Costa Rica heute mit uns gesprochen hast, über deine Reise da. Das war wirklich sehr aufschlussreich und klingt nach durchaus einem Land, was mich interessiert. Lass uns mal wissen, wart ihr, die ihr uns hier hört, wart ihr auch schon mal in Costa Rica? Habt ihr da noch irgendwas vielleicht hinzuzufügen? Wenn ja, und dann schreibt uns gerne vielleicht noch ein paar von euren Erfahrungen. Nett wäre es natürlich auch, wenn ihr möchtet, dass ihr uns über unsere Website, also labroad.de/mitmachen, da vielleicht noch einen Einspieler dazu schickt, wenn ihr sagt, jo, ich war auch in Costa Rica, hab auch noch mal vielleicht eine nette Sache gelebt. Oder aber wenn ihr einfach sagt, jo, da war ich noch nie, aber ich habe eine andere schöne Reise erlebt, ich möchte definitiv bei euch mitmachen und deswegen schreibe ich euch. Das geht am einfachsten an kontakt@labroad.de oder eben die benannte Website labroad.de/mitmachen oder ihr macht es über Instagram an labroad-pod und dann kommt ihr mit uns auf die Liste. Wir nehmen dann miteinander auf und freuen uns dann. Diese Folge hier, die wir jetzt gerade aufnehmen, kommt ja im Oktober raus. Das heißt, ja, schon mal für euch als Planung, dieses Jahr wird es nichts mehr, aber entsprechend 2023 haben wir noch definitiv Potenzial da, dass wir gemeinsam da eine Folge starten können. Und das wird dann besonders schön.
Ganz genau. Und Jan, von mir auch einmal vielen Dank. Ich habe ja schon viel von dir gehört, wo du so unterwegs warst und so ein paar Urlaubseindrücke habe ich immer mal gehört, aber es war nochmal sehr, sehr spannend, da nochmal ein bisschen genauer reinzuforschen, wie du reist und wo du reist. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du nochmal irgendwie Lust hast, über irgendwelche Reisen mit uns zu sprechen, dann bist du herzlich willkommen, in Klammern 2023, wir haben es gerade gehört, für all die Zuhörenden.
Ich hätte dann Costa Rica wieder im Angebot.
Ja, das gleiche nochmal.
Das gleiche nochmal, genau. Ja. Ja, danke euch. Danke euch beiden, Anna-Maria und Andreas.
Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und für alle Zuhörenden, wenn ihr einen Podcast-Player für diese Folge genutzt habt, dann habt ihr vielleicht auch die Fotos dort schon gesehen, wenn euer Podcast-Player das unterstützt. Wenn nicht, dann findet ihr die Fotos wie immer bei uns auf dem Instagram-Profil labroad-pod, der Andreas hat es schon gesagt. Und da könnt ihr immer schauen, was bei uns noch so geht. Da wird noch ein bisschen Zusatzcontent geliefert und so. Es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen. Und das war's von mir.
Genau, dann machen wir an der Stelle hier einen Deckel drauf und sagen vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns alle in 3 Wochen wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.